Ach ja, so eine Podcast-Folge kann auch therapeutisch wirken. Und das mal aus Host-Sicht. Also generell drüber zu reden, tut schon gut. Aber ihr ahnt vielleicht, es geht um das deutsche Ausscheiden und meine Brille dazu. Aber Martin war auch da.
Das ist ja nett, das ist nicht nur deine Brille, sondern auch meine Brille ist. Die ist natürlich ein bisschen verschieden, aber dann irgendwie im Grundgedanken schon auch ähnlich. Wir schwelgen so ein bisschen in Erinnerung, haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir auch noch ein, zwei andere Themen abkapern, aber wer auf die GBT in Heidelberg wartet oder Wimbledon, den müssen wir leider um eine Woche vertrösten, da dann wieder auch mehr von dem ganzen anderen Bums. Heute war einfach nochmal Fußball dran, natürlich viel Nationalmannschaft dran, hinten raus auch nochmal unser kleines Roundup zu dieser Europameisterschaft. Stunde geworden, arg viel länger hätten wir auch nicht machen dürfen, weil für mich geht's jetzt ab in die Stadt, noch Halbfinale gucken, wo Deutschland leider nicht dabei ist, aber das ist auch irgendwie okay.
Ja, ich glaube, das ist das Fazit, was wir drunter stellen können, aber warum das so ist, das erfahrt ihr in den kommenden 61 Minuten. Viel Spaß damit.
Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Müller gegen Pickford, Müller am Tor vorbei!
Podolski gegen Bosingwa, jetzt erzählt sich durch Schweinsteiger, Tor! Deutschland führt in der 22. Minute gegen Portugal.
Musiala, sehr guter Ball, Goretzka! Werner, Goretzka!
Und Torres ist in hier, und Fernando Torres scores for Spain!
Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bobo endet für Deutschland mit einem Sieg! Die Reise geht weiter ins Halbfinale!
Dienstag 18:39 und damit knapp 3 Stunden vor Anpfiff des Halbfinals. Aber Bengt ist eben nicht in München, sondern wir nehmen jetzt gemeinsam eine neue Folge von eurem frisch geschwebelten Kölsch auf. Ja, also leider nehmen wir sie auf.
Ja, ich hatte andere Tagespläne, bin ich ehrlich. Aber so ist es. Dann hätten wir auch schon eine frühere Folge aufgenommen. Aber ich bin auch ehrlich, vorher war es auch einfach nicht möglich, weil immer wenn ich drüber geredet habe, kamen die Tränen, weil ich bin nach wie vor sehr traurig, sehr gebrochen, aber wieder auf dem Weg der Besserung. Entsprechend so viel zu meinem Gemütszustand. Hallo Martin, wie geht's dir?
Mir geht's, glaube ich, also zumindest was das Tränenthema angeht, nicht so wie dir, aber ich bin heute tatsächlich so ein bisschen vom guten Wetter überrascht worden, oder was heißt überrascht worden, aber also ich habe hier vergessen, heute Morgen quasi mein Fenster zuzumachen und deswegen sitze ich hier bei stickigen 30 Grad und schwitze mir einen ab. War heute aber auch schon fleißig in Tübingen Leichtathletik machen, auch wieder in der prallen Sonne. Aber ich fange jetzt, wie gesagt, ich fange nicht wieder an, mich über das Wetter zu beschweren. Es ist schön, dass es endlich warm ist.
Das eint uns tatsächlich heute, weil ich war heute auch Leichtathletik machen. Ich war mit Markus Rehm unterwegs, hier
Ach stimmt, ihr hattet ja heute...
Und,
ihr hattet da, heute einen Dreh, ja.
Hätte ich auch nicht gemacht, wenn wir in München gewesen wären, aber dahingehend hat es dann sein Gutes, dass ich heute dann auch wieder Zeit dafür hatte. Da durfte ich mit, also das ist halt wirklich krass, dem weltbesten Paraweitspringer, den es jemals gegeben hat, durfte ich mit dem drehen. Das ist schon auch was Cooles.
Ich habe heute mein Debüt im Dreisprung gegeben und ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich bin Talent.
Oh ja.
Bei uns war heute so ein bisschen der letzte Tag, wo man quasi seine Disziplin einreichen musste und ich war eigentlich lange auf dem Weitsprung-Trip, aber da, also ich glaube, ich muss 5 Meter springen für eine 4 und 5 Meter ist wirklich viel.
Ja.
Und im Dreiersprung sind es 10 Meter für eine 4 und das hört sich jetzt auch viel an, aber dadurch, dass ich ja auch irgendwie groß gebaut bin und lange Beine habe und das dann da heute das erste Mal ausprobiert habe und dann irgendwie da schon an der 10-Meter-Marke war, deswegen, ich werde jetzt 3 Springer bankt.
Ah, ist gut. Und das Ding ist halt auch, ich habe das Gefühl, wenn du halt einmal deine Weite gesprungen bist, es ist schon auch echt schwer, da noch groß viel weiterzukommen. Ne? Also du hast dann so deine Reach, in die du dann irgendwie reinkommst und dann willst du halt nicht mehr plötzlich noch 2 Meter besser, sondern da kannst du dich dann vielleicht um 0,5 Meter verbessern. Ist ganz witzig, weil ich habe heute ja natürlich, wenn ich hier mit einem Weitspringer drehe, dann auch mal meine Weitsprungmöglichkeit wieder ausprobiert. Ich bin weitergekommen, als ich dachte. Also wirklich aus der Kalten, seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. 4,72. War ich zufrieden mit? Für vorher nie trainiert und Anlauf einfach mal so ins Blaue rein. War okay.
Und mit 4,72 wärst du halt
durchgefallen.
Doch, ja. Dann kommst du wahrscheinlich so gerade auf die Liste. Ja. Hättest dann eine stabile 6, so null Notenpunkte, aber du bist zumindest auf der Liste. Ja, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie geisterkrank diese ganzen Leichtathletik-Tabellen sind. Aber gut, wir sollen heute nicht viel um Leichtathletik gehen. Wir haben auch ein bisschen Zeitdruck, weil auch wenn Deutschland nicht im EM-Halbfinale spielt, werde ich es mir natürlich gleich angucken und habe mich auch wieder mit meinen Boys wahrscheinlich dann auch ein letztes Mal für diese EM, wobei Finale vielleicht auch noch, in Stuttgart in der Stadt verabredet. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie chronologisch du es aufreihen möchtest. Du bist heute federführend,
ja,
in dieser emotionalen Episode für dich.
Ach, dann lass uns doch ganz vorne anfangen. Also wir haben German Beach Show in Heidelberg gehabt, das heißt, wir waren zumindest mal auf dem Eck. Aber ich habe es unterschätzt, ich dachte tatsächlich, man ist schneller aus Heidelberg in Stuttgart. 14:30 war Fanmarsch angesetzt, was ich tatsächlich schon für relativ spät empfunden habe, weil das letzte Mal haben wir ja 2,5 Stunden gebraucht, 14:30 plus 2 Stunden, 2,5 Stunden, wären wir erst 17 Uhr im Stadion gewesen und das ist dann auch nur noch T-1 bis Anpfiff. Und dann habe ich es aber so geplant, dass ich halt morgens noch bei der GBT bei uns da in Heidelberg am Freitag bin.
Erster großer Fehler von dir.
Ja,
also muss ich dir jetzt auch im Nachhinein nochmal sagen, es war dumm, dass du da warst. Und es hat auch nichts in deiner Auswirkung gemacht. Ich weiß, du hast es gut gemeint, so von wegen, du willst nicht den ganzen Freitag da sein. Aber du hättest einfach Freitagmorgen direkt nach Stuttgart durchziehen sollen.
Ja,
und niemand hätte sich beschwert.
Nö, das stimmt. Also das war wirklich nicht nötig. Aber gut, ne, weißt du ja auch nicht. War einfach so ein Ding. Ich wollte jetzt nicht die ganze Verantwortung da abdrücken und sagen, okay, hier komm, sind wir zumindest mal dahingehend da. Aber notwendig war das nicht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Am Ende war es dann echt stressig, weil Deutsche Bahn und dann relativ kurz vor knapp dann anreisen, gibt natürlich Probleme. Ich musste rennen zum Fanmarsch, weil die waren dann schon los. So, es gab echt kurz den Moment, wo gesagt wurde, sollen wir auf dich warten? Und ich so, nein, ihr lasst jetzt mal nicht 20.000 Menschen warten, weil die Deutsche Bahn es nicht schafft, pünktlich mich dahin zu bringen. Und wir müssen ins Stadion. So, das ist halt die Prio. Und hab dann gesagt, nee, komm, ich hol das irgendwie auf. Boah, ey, dann bin ich aber auch echt einen guten Kilometer gesprintet vom Bahnhof bei auch nicht ganz so kalten Temperaturen. Entsprechend komplett schweißgetrieft dann vorne angekommen, musste mich durch alle Leute irgendwie da ein bisschen durchmogeln, hat aber ganz gut geklappt. Und da hast du auch schon einfach gemerkt, ey, heute passiert was Besonderes. So, heute ist kein Fußballtag wie jeder andere, weil alle irgendwie Bock hatten und alle so positiv waren und jeder auch miteinander. Und ich finde, das war auch ein Vibe, den hast du nicht nur auf dem Fanmarsch gespürt, den hast du am ganzen Freitag gespürt. Auch schon bei uns auf der GBT in Heidelberg, oder hast du das anders wahrgenommen?
Na, wahrscheinlich nicht so extrem wie du, aber es war schon so, dass dieses Spiel am Freitag auch über allem stand und ich mich da dann auch Freitagabend schon extrem drauf gefreut habe. Auch, aber glaube ich, vor allem einfach mit einer Grundpositivität, weil da werden wir auch im Positivität gibt's safe auch nicht.
Also doch,
einfach
safe.
Aber mit einer
doch,
positiven
doch,
Grundstimmung.
Doch. Ich glaube, Positivität gibt's, weil es gibt ja auch Negativität.
Ja, und es gibt ja auch die Euro 4 und deswegen ist vielleicht die Positivität während der Euro 4.
Absolut.
Um dann mal wieder die Neologismen hier wieder durch diesen Podcast zu schleudern. Nö, also es war wahrscheinlich natürlich nicht so, weil natürlich ist nochmal eine geilere Anspannung, da jetzt am Ende auch im Stadion zu sein, aber ich hatte auch den gesamten Freitag ultra Bock auf dieses Spiel und habe mich richtig gefreut, das dann da auch abends eben im großen Kreis zu gucken.
Positivität, die Gebrauch, Philosophie, Betonung auf Häufigkeit, einer von 5 Strichen, Quelle, Duden. Also Positivität, ist ein Ding. Aber auf jeden Fall, irgendwie hat es halt schon drüber geschwoben, dass es ein geiler Fußballtag werden würde. Und so im Stadion war's von vornherein auch einfach klar, okay, wir stehen jetzt hier alle zusammen hinter der Mannschaft. Und ich muss halt sagen, so eine Stimmung habe ich im Land noch nie erlebt. Wirklich noch absolut nie, dass es so viele Menschen gibt, die einfach bedingungslos hinter der Nationalmannschaft stehen. Und das ist was wir uns einfach verdient haben. So, das ist was, wo wir, also mit wir meine ich den ganzen Kosmos Nationalmannschaft durch diese EM. Also meine ich die Mannschaft, meine ich den DFB drumherum, meine ich die Fans, meine ich die ganze Nation, dass es endlich mal wieder geil war, die Nationalmannschaft zu unterstützen. Und von Minute 1 an, alles hat funktioniert, was wir im Stadion angestimmt haben. So ging dann los mit, steht auf, wenn ihr für Deutschland seid, sofort 30.000 Menschen, die stehen. Wer nicht hüpft, der ist ein Spanier, sofort 30.000 Menschen, die hüpfen. Und so ging es halt das ganze Spiel weiter, dass du sofort gemerkt hast, okay, keiner ist hier, um nur zu konsumieren, sondern wir stehen halt als 12. Mann hinter der Mannschaft, was einfach so bei der Nationalmannschaft schon so lange nicht mehr der Fall gewesen ist. Und das hat mich in dem Moment schon sehnsüchtig nach mehr gemacht, weil es einfach eine so unfassbar schöne Angelegenheit war.
Weil man halt einmal so dann so aufgezeigt bekommen hat, was dann theoretisch möglich gewesen wäre. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was dann heute los gewesen wäre in München oder dann am Sonntag in Berlin. Aber ich glaube, das war schon nochmal, weil wir haben ja auch immer quasi die Stadien miteinander verglichen und die Spiele miteinander verglichen. Natürlich ist es eine komplett andere Ausgangslage gewesen als jetzt, keine Ahnung, ein Gruppenspiel gegen Ungarn, aber auch ein Achtelfinale gegen Dänemark. So, das ist einfach nochmal eine Ebene drüber gewesen, dieses Viertelfinale. Aber all das, was ich zumindest von der Ferne mitbekommen habe oder was man dann auch auf Social Media im Nachhinein mitbekommen habe oder auch was man einem, gut, wir haben wie gesagt auf großer Leinwand geguckt, da kriegst du jetzt nicht viel Ton mit, so, da höre ich ja auch nicht auf den Kommentator oder so, sondern guck mir halt das Spiel an, aber all das, was man so aufgesogen hat, auch wenn man nicht im Stadion war, beschreibt eigentlich auch das, was du gerade probierst zu erzählen, dass da schon eine extrem, extreme Vorfreude, aber auch eben auch eine extreme Emotionalität zu diesem Spiel eben vorgeherrscht hat.
Ja, und die hat sich halt auch durchgezogen. Also ich glaube, 51. Minute hat Daniel Olmo dann ja einmal genetzt und da habe ich mich dann auch sofort umgedreht und habe den Leuten gesagt, so Leute, wenn jetzt einer ruhig ist, dann kann der sofort gehen. So, dann brauchen wir euch nicht hier in der Kurve. Die Jungs brauchen euch nicht, wenn sie 3-0 vorne liegen. Die Jungs brauchen euch genau jetzt. Und deswegen alle zusammen. Super Deutschland, ole! Super Deutschland, ole! Und halt wirklich sofort, da waren es dann plötzlich auch 40.000, 45.000, die damit eingestimmt sind. Weil halt jeder gemerkt hat, okay, krass, jetzt oder nie. So, das ist eine Chance, die kommt nie wieder. Und ich bin auch ehrlich, so wie diese EM war, wird es auch nie wieder. Also gerade nicht aus meiner POV. So, ich bin jetzt 25. Ich werde so jung eine Heim-Europameister- oder Weltmeisterschaft definitiv nicht mehr erleben. Ist halt die Frage, ob wir eine Weltmeisterschaft überhaupt nochmal hier wieder im eigenen Land erleben, weil das mit der FIFA ja immer so eine Sache ist. Aber so, und dann in einer Rolle, wie sie ja so auch nie wieder zurückkommen wird. Da brauchen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Diese ganzen Faktoren, so wenn ich dann mit Mitte 50 noch meine Heim-EM erlebe, ja, dann stehe ich nicht mehr auf dem Bus und dann bin ich nicht mehr derjenige, der die Menge einheizt. So, das war einfach so krass besonders, dass ich da halt auch einfach nochmal mehr aufgesogen habe und nochmal mehr Energie reingesteckt habe. Und da hast du dann auch einfach gemerkt, diese Energie kommt von so vielen Menschen gerade und so viele Menschen fühlen das gerade genauso wie du, weil die auch nicht mehr mit Anfang 30, mit 18, mit Mitte 40 im Block stehen werden und eine Heimeuropameisterschaft so erleben und gerade auch vor diesem Kontext der letzten 7 Jahre, dass halt alles so kacke war und dass es alles einfach nur noch wehgetan hat, was die deutsche Nationalmannschaft anbelangt, dass du jetzt halt diese Möglichkeit hast, den Switch umzudrehen und ich finde, das hast du ab Minute 52 gemerkt, so dass ab Minute 52 die Leute einfach gebrannt haben für diese Nationalmannschaft und die sich halt auch auf dem Feld dann aufgerissen hat. Und dann kam die erste Großchance und die zweite Großchance und die geht daneben und die geht daneben. Aber halt, alle Leute sind positiv geblieben und haben weiter dran geglaubt. Da hat keiner gepfiffen, als Havertz das Ding über die Querlatte setzt. Und entsprechend war ich auch die ganze Zeit der festen Überzeugung, nee, hier fällt noch einer. Und dann kommt halt die Flanke in die Mitte. Du siehst, wie Kimmich sich da reinwirft. Ja, der Ball muss jetzt reingehen. Und Wirtz hat uns dann erlöst. Und ich glaube, da können wir auch echt 10-15% den Fans zuschreiben, weil die Mannschaft halt einfach nochmal vorangetrieben hat.
Ich fand gerade den Punkt, den du vor 5 Minuten gesagt hast, bevor du deinen One-Tag angesetzt hast, finde ich einfach wichtig, weil das war unser Sommermärchen und das wird nicht mehr passieren, selbst wenn Deutschland irgendwann mal noch eine Heim-EM oder eine Heim-WM bekommt, du nimmst ja so ein Event einfach anders wahr, wenn du, keine Ahnung, in deinem Fall 25, in meinem Fall 23 bist und das sage ich ja auch immer im Vergleich auf die letzte VfB-Saison. Es ist so geil, dass der VfB eben jetzt nächste Saison Champions League spielt, weil ich mit 23 bzw. 24 das natürlich ganz anders wahrnehmen kann, als wenn ich dann vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren mit 50 irgendwie dann VfB Champions League gucken kann. Ja. Deswegen, ich finde, das macht schon extrem was aus, in welchem Alter man auch so ein Turnier konsumiert, weil das ist gerade auch einfach die Phase, wo du so ein Turnier also voll aufsaugen und voll emotional auch mitgehen kannst. Das ist schwierig mit 40, wenn du dann einfach auch andere Lebensmittelpunkte hast, ne? Dann ist dir vielleicht auch ein bisschen egaler, wie dann so eine deutsche Nationalmannschaft spielt, aber das ist dir eben jetzt nicht egal, weil du dich ihr auch voll hingeben kannst und weil sich, glaube ich, auch viele Leute ihr voll hingegeben haben. Natürlich vielleicht jetzt nicht so extrem wie du bist da als extremes Beispiel vorangegangen, aber selbst Leute, und da zähle ich mich rein, die sich in den letzten Jahren wirklich null mit der Nationalmannschaft befasst haben oder auch vor allem identifizieren konnten, sind zumindest wieder abgeholt worden in diesem Turnier und haben einfach mitgelitten, als das dann da am Freitag schiefgegangen ist. Und das passiert halt nicht mehr. Also ich glaube schon, dass 2026 cool werden kann und klar, Amiland, Zeitverschiebung, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber so diesen speziellen und besonderen Vibe, dass das alles hier quasi vor deiner Haustür ist, das wird nicht mehr passieren. Das war einmalig und dann unter dem Punkt ist es natürlich noch extrem bitterer, dass es eben so zu Ende gegangen ist.
Ja, und das lässt euch vielleicht auch mal ein Stück weit in meine emotionale Welt gerade reinblicken, weil es halt genau das ist, so dieses Märchen, was da gerade passiert ist und dieses Märchen, was uns genau an diesen Punkt gebracht hat, ist halt plötzlich aus unserer Hand gerissen worden. So, wir hatten alles da vor der Haustür und das liegt nicht nur daran, dass die Nationalmannschaft so geil gespielt hat. Das liegt nicht daran, dass ich die EM auch nochmal aus einer ganz besonderen Brille erlebt hat. Das liegt vor allem auch einfach an diesem absoluten Gesamtpaket, aus einem perfekten Sommer. So, aus einem perfekten Sommer, der sich so aufgebaut hat, aus den Schotten, die hierher kommen und eine absolut geile Zeit haben und sich so freundlich benehmen, aus den Niederländern, die hierher kommen und ganze Straßen nach links und nach rechts wandern lassen, aus den Österreichern, die ihr ganz eigenes Märchen schreiben, so aus allem, was da halt irgendwie zusammenkommt. Und es ist halt kein Abschluss, den du bekommst. So, es ist halt von heute auf morgen, von jetzt auf gleich einfach vorbei. Und dadurch, dass es dann halt in der 119. passiert ist, hattest du auch während des Spiels überhaupt gar keine Zeit, noch irgendwas daran zu bewirken. So als das Tor in der 51. gefallen ist, da hattest du halt noch die Chance, irgendwie von den Rängen alles zu geben. Und ich bin auch der Meinung, das hat sich bezahlt gemacht. Also ich bin auch der Meinung, dass diese Stimmung halt, wie gesagt, sich auf die Mannschaft übertragen hat. Nur dann fällt das Ding halt in der 119. Ja, und dann ist das Ding over. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein so krass euphorisiertes Stadion und so ein wildes Stadion, also muss ich wirklich sagen, Stuttgart ab der 89. alle waren auf 195, die waren nicht mehr auf 180. Also du hast da versucht, irgendwas anzustimmen, aber es kam von allen Richtungen was. So, die einen haben gepfiffen, weil Spanien in Ballbesitz war, die nächsten haben Super Deutschland angestimmt, die nächsten haben angestimmt, auf geht's Deutschland, schießt ein Tor. So, du bist da nicht mehr durchgekommen, aber darum ging's auch gar nicht. So, die Leute mussten sich da irgendwie entladen und die waren so europhisiert, dass du halt einfach überhaupt gar keine Chance hattest, da irgendwie eine Einheit draus zu formen. Aber gerade das hat diese Einheit auch ausgemacht. So, das war absolut perfekt. Und dann steht Mikel Merino da im Spagat in der Luft und plötzlich ist alles tot. So plötzlich wirklich, da wo gerade noch die Biers runtergeflogen sind, wo sich gerade noch wildfremde Menschen nackt umarmt haben, stehen halt plötzlich alle mit einem starren Blick. Und da ist keiner, der pfeift, da ist keiner, der beleidigt, da ist keiner, der schreit die Kack-Spanier, sondern alle sind ruhig und alle können es nicht fassen. Und es war so unfassbar leise in diesem Moment. Das habe ich so noch nicht erlebt, Mann. Und ich hoffe auch, das muss ich so nicht nochmal wieder erleben, weil das war schon, also das war echt tough. Also das war wirklich tough.
Ja, also wie gesagt, wir haben es in großer Runde da in Heidelberg geguckt und da war es dann auch, war so einfach kurz auf jeden Fall mucksmäuschenstill, weil du auch so vom Gefühl hattest, und wir werden gleich noch auf Spielerische und Sportliche eingehen, du hattest nicht das Gefühl, dass Deutschland dieses Spiel in der Verlängerung verliert. So, vielleicht hinten raus dann im Elfmeterschießen, weil das ist dann eine 50-50-Entscheidung. Aber ich hatte über die Verlängerung nie das Gefühl, dass Spanien da irgendwie groß gefährlich wird. Auch einfach, weil, also ich will jetzt noch nicht den Switch ins Sportliche machen, aber Spanien hat ja, wie gesagt, quasi Ende der regulären Spielzeit ihre gesamte Offensivpower ausgewechselt. Deswegen dachte ich mir auch schon so in der Verlängerung, gut, also wir haben eine Riesenchance, weil da steht nicht mehr so viel auf dem Platz, was für Spanien Tore schießen könnte. Deswegen kam es für mich auch absolut aus dem Nichts und hat erstmal, also war wirklich ein maximaler Leberhaken, der da reingezogen worden ist.
Ja, und vor allem halt auch nach diesem Würztor in der 89. Also sorry, da kann mir niemand erzählen, dass du da nicht das Gefühl hattest, okay, wer soll uns denn jetzt noch stoppen? So, wenn jetzt,
ich war mir sicher,
so,
dass wir das Spiel
Moment
gewinnen.
Kommt. Ja, also ja. Da muss ich auch sagen, mein überheblicher Gedanke war dann, keine Chance, dass wir dieses Spiel jetzt noch verlieren. Weil, also, das ist ja.
Nee, es hat perfekt in die Storyline gepasst. Ja, es hat perfekt reingepasst.
Das war dann ja auch einfach ein so großer Moment. Und im Endeffekt unterhältst du dich immer über die großen Momente. Nach so einem Turnier unterhältst du dich immer über die großen Momente. Und das war der große Moment. So, Deutschland steht am Abgrund, aber die Fans peitschen die ganze Zeit und dann Florian Wirtz mit der Schlusssekunde drückt er den Ball dann noch irgendwie über die Linie und plötzlich lebt Deutschland wieder in der Verlängerung. Erzielen sie das 2-1 durch einen Handelfmeter gegen Kukureja und Kai Havertz zu seinem vierten Turniertor mit dem dritten Elfmeter oder keine Ahnung, wie viel es dann gewesen wäre. So, ja, es wäre perfekt gewesen und es hätte alles zu 100% gepasst. Aber ja, dann kam Merino und es hat sich genauso angefühlt wie 2006, Mann. Also wirklich, ich kann mich noch wirklich genau dran erinnern. Damals Fanfest in Damp und kleines Fanzelt, da waren aber auch 500, 600 Leute drin. 118 Minuten passiert gar nichts und dann Marco Materazzi wieder das Ding da. Es war wahrscheinlich am Ende nicht Materazzi, aber ich war 7, seht's mir nach. Aber dann drücken die Italiener uns da in der 118. und 121. noch 2 rein. Und ich will nie wieder in meinem Leben eine Pizza anfassen. Und ich will jetzt gerade nie wieder in meinem Leben nach Mallorca.
Oh nein. Ich habe den 2-6er-Vergleich halt nicht, weil ich da zumindest, also, habe das Spiel safe nicht gesehen und also war da eben noch nicht im Fußball halt drin, auch einfach, weil ich noch zu jung war. Deswegen, für mich war das so auf Nationalmannschaftsebene, glaube ich, schon der, zumindest die bitterste Niederlage, wenn du jetzt so ein großes Turnier nimmst, weil, wie du es auch gesagt hast, die anderen Turnierniederlagen waren auch immer hart. Ich kann mich noch gut erinnern, 2018, als wir gegen Südkorea rausgeflogen sind. Da war ich wirklich auch so in meiner Nationalmannschaftsprime. Das hat wehgetan. 2016 gegen Frankreich fand ich auch kacke. Und 2024 jetzt war halt die Art und Weise so bestialisch. Und ich finde aber auch, wenn wir gleich die Kurve kratzen, ich habe mich relativ schnell damit abgefunden, weil ich die Art und Weise, also ich bin fein mit der Art und Weise, wie es zu Ende gegangen ist. Das klingt jetzt dumm, wenn du in der 119. Minute rausfliegst, und das klingt eigentlich auch dumm, weil ich saß hier letzte Woche im Podcast und meinte, ja, wenn du das Spiel gegen Spanien verlierst, dann ist auch eigentlich alles egal, was davor war. Aber muss ich mich revidieren, weil ich finde trotzdem, dass wir mehr mit dem Turnier gewonnen haben, als wir jetzt durch dieses 2-1 gegen Spanien verloren haben.
Ja, 100%. Kleine Korrektur, es waren Fabio Grosso und Alessandro Del Piero. Ich glaube,
ja, Materazzi, alles dieselben da.
Ja, Materazzi war es dann am Ende mit Zidane, der ihm da ein paar nette Worte mitgegeben hat, wo Zizou sich dann umgedreht hat und sich unrühmlich von der großen Bühne verabschiedet hat. Aber ja, das nur eine kleine Side-Story. Ja, also es wurde das Herz rausgerissen. So, es wurde halt wirklich einfach das Herz rausgerissen. Und also bei uns im Fanclub, da kann ich dir sagen, das ist bis heute nicht verkraftet. Also die.
Ja, aber es wäre auch
Leute,
komisch.
Ja, ja.
Also das ist,
absolut,
wollte gerade sagen.
Da haben sich die Leute halt auch echt einfach, da muss ich auch wirklich sagen, es ist krass, wie man dann doch gleichgesinnt ist. Also wir haben die Leute halt alle irgendwie im Stadion kennengelernt und entsprechend aus unterschiedlichsten Lebenssituationen kommen die. Ne, das ist nicht so, wie wenn du halt in der Uni unterwegs bist und alle irgendwie mit denselben Interessen und mit denselben Lebenseinstellungen und Zielen da reingehen oder zumindest mal mit vergleichbaren. So, da sind echt, das ist ein bunter Haufen und der wird dann doch einfach irgendwie durch diese Nationalmannschaft vereint und du leidest dann auch echt zusammen. Und das macht es ein Stück weit auch erträglicher, weil ich da aber auch bei uns im Fanclub in 12 Gesichter gucke, die Hoffnung haben. Die halt echt Hoffnung haben, dass da jetzt wieder was entstehen kann. Und das ist halt die große positive Nachricht, die wir daraus mitnehmen, dass es wieder Spaß macht, sich hinter der Nationalmannschaft zu vereinen. So gerade nach den letzten 7 Jahren. Also ich habe ja trotzdem nie die Hoffnung in die Nationalmannschaft verloren. Also ich verstehe ja jeden, der zwischen 2017 und 2022 immer weniger und weniger Bock hatte und dann die ganze Storyline rund um Katar rum da auch einfach gesagt hat, nee, Mann, das ist nicht mehr meine Nationalelf und scheiß auf die. So, ja, ich bin trotzdem hingeflogen und ich war trotzdem auch einfach wild auf dieses Turnier, weil ich den Fußball liebe und weil ich diese Nationalmannschaft auch einfach liebe. Und entsprechend, gerade nach den letzten 7 Jahren, weil also ich kann mich genau daran erinnern, irgendwie September 2017 war es, glaube ich, das letzte gute Spiel, was wir gegen die Niederlande hatten. Und danach ging es bergab, Mann. So, danach war einfach kein Grund mehr zur Freude. Und wir haben jetzt auch endlich wieder Grund, uns für die Nationalmannschaft zu freuen und können auch endlich wieder Leute davon überzeugen, die sich von der Nationalmannschaft abgewandt haben. So, ich muss halt wirklich sagen, dass das einfach so besonders ist und dass diese ganzen Nachrichten, die mich erreichen, das sind, glaube ich, diejenigen, die mich am meisten freuen. So die Leute, die mir in die DMs leiden und sagen, krass, ihr seid der Grund, warum ich mir wieder Tickets für die Nationalmannschaft holen will. Ihr seid der Grund, warum ich wieder nach Düsseldorf fahren will. So, es ist halt richtig, richtig schön, dass wieder ein Hoffnungsschimmer um diese Nationalmannschaft entfacht ist. Und ich glaube und bin auch der festen Überzeugung, wir werden zurückkommen. So, wir werden noch stärker zurückkommen und Prime Deutschland ist zurück.
Jo, also Prime Deutschland kann zurück sein dann, wenn es noch ein bisschen primerer dazugeht. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, ist ein Riesenpunkt, dass da drumherum was entsteht. Aber für mich ist der Hauptpunkt schon auch das, was auf dem Feld passiert ist.
100%.
Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was die letzten 5, 6 Jahre da in der Nationalmannschaft abgegangen ist. Aber also die Mischung macht's. Und ja, das ist also irgendwie dann trotzdem zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dann ist auch irgendwie das Heimturnier genau zur richtigen Zeit gekommen, weil wahrscheinlich wäre es 2022 einfach 2 Jahre zu früh gewesen.
Ja.
Und das hat dann schon irgendwie jetzt auch gut reingepasst in diesen Zyklus. Jetzt liegt's an allen daran, das jetzt nicht irgendwie so zu einem One-Hit-Wonder sein zu lassen, sondern eben da irgendwie die Euphorie mitzunehmen. Mache ich mir aber keine Gedanken drüber, weil, also, warum sollte das jetzt abebben? Kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Aber das ist, finde ich, jetzt, glaube ich, auch ein guter Switch. Das hat für mich schon auch damit zu tun, diese Art und Weise, warum wir aus dem Turnier rausfliegen und mich das trotzdem irgendwie glücklich gemacht hat. Ich fand, wir waren besser, auch wenn du dir dafür im Nachhinein nichts kaufen kannst. Ich fand, wir waren besser gegen das bis dato beste Turnierteam und verlieren dann auf eine Art und Weise, die natürlich super bitter ist in dieser 119. Und dann, wir haben doch überhaupt nicht über den Elfmeter gesprochen, der da uns verwehrt geworden ist. Aber das alles hat mir dann so relativ schnell das Gefühl gegeben, es hat heute einfach nicht sein sollen und das ist auch okay. Ja. Aber trotzdem sind wir auf einem enorm guten Weg, sowohl das Drumherum als auch das Sportliche, weil jetzt guck dir mal den Kader an, natürlich fallen da 1, 2 Bausteine raus, aber ich weiß sofort, wie ich den in meinem Kopf ersetzen würde und dann hoffe ich einfach, dass wir dieses elendige Thema Generationenwechsel jetzt endlich in der Nationalmannschaft vollzogen haben und dann, ey, also, wer soll uns denn die nächsten Jahre stoppen? Das ist jetzt überformuliert, aber ich sehe uns, also, du hast gerade gesagt, Prime Deutschland ist zurück. Natürlich, wir sind mit diesem Kader und mit diesem Trainer und mit dem alles, was da zusammengepasst hat, wir sind zurück in der Weltspitze. Und ich sehe sehr viel guten deutschen Fußball in den nächsten Jahren. Auf Nationalmannschaftsebene.
100%. Das unterschreibe ich ohne Punkte und Komma. Weil Julian Nagelsmann auch derjenige ist, den wir gebraucht haben. Auch er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da müssen wir auch Danke sagen an Bratzo und Kahn, dass sie ihn unrühmlich vom Hof gejagt haben. aber es ist halt einfach wirklich so dieses Ding, dass was er da an der Seitenlinie versprüht, der fehlende Esprit ist, der in den letzten Jahren auch einfach verloren gegangen ist. Dann ist es halt auch ein Stück weit einfach so, dass wir in der Nachbetrachtung dann irgendwann auch sagen werden, es ist gut, dass Deutschland damals im Viertelfinale rausgeflogen ist, weil es dann nicht zu schnell ging. So, wenn du halt jetzt wieder den zweiten Schritt vor dem ersten machst, dann ist das keine gesunde Entwicklung und dann wird Deutschland auch schnell wieder überheblich. Ich wünsche mir, also aus der heutigen Brille sage ich, natürlich wäre ich jetzt gerne noch drin und natürlich würde ich heute Abend gerne in München spielen wollen. In der langen Betrachtung hat es aber auch meistens schon Sinn, warum Mannschaften, die sich dann langfristig in der Bundesliga halten wollen, die gerade abgestiegen sind, eher mal noch eine Ehrenrunde in der zweiten Liga drehen, um sich halt gesund wieder aufzubauen. So, um da halt einen nachhaltigen Wandel auch wieder zu initiieren. Das gelingt dem einen Verein besser, dem anderen Verein schlechter, klar, aber bei Deutschland hat es jetzt halt auch ein bisschen länger gebraucht und ich glaube halt einfach, dass dieser Erfolg in Wellen kommt und wir jetzt durch ein langes Tal gekommen sind, aber es halt langsam wieder bergauf geht. Und wir sehen die Plattform, auf der wir stehen und wir sehen die Richtung, in die es geht. Und daran müssen wir uns festhalten, weil auch dieses Spiel, es war faktisch in meinem Gefühl, was ich von den Rängen bekommen habe. Und ich habe mich immer noch nur durchgerungen, die Highlights einmal schnell durchzuskippen, um alles einmal so ein bisschen gesehen zu haben, um darüber reden zu können.
Ach, du hast das echt wirklich noch nicht richtig gesehen?
Ja, es geht noch nicht. Es geht wirklich einfach noch nicht. Also, es tut einfach viel zu weh. Es tut viel zu weh. Und ich werde es nochmal gucken, aber dann werde ich es über 120 Minuten gucken. So, dann werde ich mir...
Ja, wollte gerade sagen.
Dann will ich mir das volle Erlebnis auch einfach nochmal geben. Ja, aber bislang schaffe ich es einfach emotional tatsächlich noch nicht, mich da wieder hinzusetzen und zu sagen, okay, komm, das ziehen wir uns jetzt nochmal rein. Nee, aber muss halt einfach sagen, im Stadion hat es sich so krass unfair angefühlt. Die Spanier seit Minute 1 lagen die auf dem Boden. Also mit jeder Berührung haben die sich gewälzt ohne Ende, als würden die schon in Minute 1 auf Zeit spielen wollen. Über den Schiri brauchen wir ja gar nicht reden, dass der da drunter ein rotes Trikot anhatte. Weil also gefühlt bis zur 25. Minute hatte ja jeder von uns gelb. Also jedes Foul wurde ja mit einer gelben Karte bestraft. Und ich glaube, es war Carvajal, der dann irgendwann auch mal in der Rückwärtsbewegung, als Deutschland noch zurücklag, den Ball zu Unai Simon gespielt hat. Und Florian Wirtz berührt ihn an der Schulter. Er fliegt durch die Luft, wo jeder normale Schiri gelb für Carvajal gibt. Ja, natürlich. Foul Florian Wirtz. Und Unai Simon darf sich dann natürlich auch erstmal wieder eine Minute rausnehmen, bevor er den Ball dann wieder ins Spiel bringt. Also, das war ja eine so krank parteiische Schiedsrichterleistung. Auch wenn ich das jetzt natürlich in absolut keiner journalistischen Neutralität sage, sondern da einzig und allein aus meiner Fanbrille aus dem Stadion drauf gucke. Also, wenn man es sich am Ende anguckt, dann wird es natürlich auch ein bisschen ausgeglichener sein, als ich das gerade darstelle. Weil wir haben am Ende 8 gelbe Karten für Deutschland, 7 gelbe Karten für Spanien. Aber also da ist ja am Ende auch noch viel mit Gelb für Spanien Zeitspiel draufgekommen. Das hat die Statistik dann ja schon auch nochmal wieder in die Waage verzerrt.
Ich will gar nicht der Buhmann sein und die Diskussion ist schwierig, weil du hast das Spiel nicht gesehen und deswegen kann ich verstehen, dass du so drauf guckst. Und auch die Szene, die du gerade rausgepickt hast mit Wirtz gegen Nacho, war es nicht Carvajal, ist sinnbildlich dafür. Ich finde nicht, dass der Schiedsrichter schlecht gepfiffen hat und ich finde auch, dass er das Spiel... Also, oder anders gesagt, ich finde, er hat schlecht gepfiffen dahingehend, dass er das Spiel, glaube ich, nach 4-5 Minuten verloren hat, als er Toni Kroos für das Foul an Pedri nicht gelb gegeben hat und danach probiert hat zu kompensieren mit gelben Karten. Ja. Aber du hast es gerade schon gesagt, auf beiden Seiten, auch wenn die Spanier hinten raus die Karten bekommen haben, ich fand die Linie vom Schiedsrichter sogar okay. Natürlich reden wir alle zu Recht drüber, weil, dass er den Handelfmeter nicht gibt, ist für mich ein Skandal und ich will da auch nichts von hören, dass es irgendwie eine Regel gäbe, die das irgendwie belegt. Das ist mir scheißegal für mich. Also das ist das klarste Handspiel dieser Fußball-Europameisterschaft und er guckt es sich nicht mal an. Ich habe auch mit vielen drüber diskutiert, dieses Thema, ja, es ist eh abseits gewesen. Glaubt ihr wirklich, dass wenn diese Szene, wenn es eine Abseitsposition gewesen wäre, dann hätte die UEFA diese Bilder doch schon längst veröffentlicht und einfach weltweit gespielt? Ist das passiert? Nein. Und also für mich ist das auch kein Abseits. Die Situation natürlich, man hat den jetzt aus 50 verschiedenen Perspektiven gesehen, mit 17 verschiedenen roten Linien. Für mich ist es kein Abseits. Es ist super, super eng, aber ich glaube, wie gesagt, daran, weil so funktionieren Medien, so funktioniert Öffentlichkeit. Wenn es einen klaren Beweis gegeben hätte, dass das eine Abseitssituation ist, dann hätten wir die gesehen. Weil dann spielst du das und damit ist das Thema abgepfiffen. Es wurde nicht gespielt. Und somit ist es für mich eine drastische Fehlentscheidung. Ich kann es bis heute nicht erklären, warum er nicht rausgeschickt wird und sich das anguckt. Aber auch das ist wieder, und das hört sich jetzt wieder dumm an, auch das also lässt mich dieses Spiel einfacher verarbeiten, weil ich sage, Mann, es hat einfach nicht sein sollen. Du kannst eben gegen den Schiedsrichter in dem Fall nicht gewinnen. Und nochmal, ich fand den Schiedsrichter über das Spiel hinweg nicht schlecht. Ich fand so, wie er es geleitet hat, er hatte seine Linie, die war sehr, sehr kleinlich, die war sehr pingelig, aber es war nicht schlecht. Und ich glaube, wir würden auch nicht über den Schiedsrichter diskutieren, wenn er eben nicht dieses Handspiel auslässt. Und deswegen musst du über ihn diskutieren, weil das einfach sehr, sehr schade war.
Ja, vermutlich schon. Und was du da halt auch sagst, die UEFA hätte den Safe gespielt, der Meinung bin ich auch, es ist halt kein Beweis, ne? So, es ist ein Indiz, dass es kein Abseits war, aber kein Beweis. Und entsprechend, ja, muss man damit halt einfach leider Gottes ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich bin auch der Meinung, so, Taylor wird ja angefeindet ohne Ende. So, natürlich hätten sie es dann zum Schutz ihres Schiris ausgespielt, um da dann auch einfach mal zu zeigen, natürlich. Okay, nee, hier, wir haben ja auch diese halbautomatisierte Abseitsentscheidung. Wir können beweisen, dass es Abseits war oder nicht. So, und das machen sie halt nicht. Und damit ist es auch relativ deutlich, in welche Richtung das geht. Und ja, guckst du doch einfach an. Es juckt doch keine Sau, wenn du dir jetzt da die 2 Minuten nimmst und das wird mir niemand jemals erklären können. So, Tatsachenentscheidung und Schiedsrichter sagt, er steht da gut und er hat da freien Blick. Ja, Bruder, aber nur weil du eine Perspektive hast, wie oft unterhalten wir uns darüber, dass der Ball angeblich im Aus ist, aber dann halt die nächste Kameraperspektive zeigt, nee, der ist doch noch irgendwie über der Linie. Ja, er hatte vielleicht seine klare Sicht, aber das ist eine Perspektive, Mann. Und ich sag dir auch, wie es ist, die hätten mir einen Brustgurt umschnallen müssen, weil ich stand genau in der Schusslinie. Ich stand genau hinter Kukureya und ich hab genau gesehen, dass das Ding zu 100% reingegangen wäre. Und du siehst dann halt, wie die Hand Und da muss ich sagen, ja, sie schnellt zum Körper. Aber sorry, der Ball geht zwischen Arm und Körper lang und damit geht der Arm zum Ball. Der geht nicht zum Körper, der geht zum Ball. Und er hat vielleicht die Intention, den Arm zum Körper zu ziehen. Aber Fakt ist, der Arm bewegt sich, er bewegt sich in Richtung Ball, er verhindert ein klares Tor, rote Karte und Elfmeter. Und da gibt es keine Diskussion.
Ja, also Schiedsrichter werden jetzt wieder hier die Regel auslegen und also es gibt ja anscheinend diese Regelauslegung von wegen, Taylor hat da klare Sicht drauf, sagt so, für ihn ist das kein strafbares Handspiel, deswegen wird er nicht rausgeschickt. Ist Quatsch, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Was ich noch also sinnbildlich dafür finde, schau dir doch einfach nur die Reaktion von den Spaniern an. Die hören quasi auf zu spielen, weil sie wissen...
Vor allem von
Cucurella. Ja, Cucurella weiß, fuck man, ich hab Scheiße gebaut.
Ja. Und
dann finde ich wieder, also... Auch, also ich fand, das ging alles extrem schnell, weil wir waren uns auch beim, wie gesagt, in Heidelberg super schnell einig, ja gut, muss Elfmeter geben. Also weil du kriegst ja das Fernsehbild, kriegst ja quasi eine Sekunde später Wiederholung und dann warst du in der Wiederholung drin und dann bist du rausgegangen aus der Wiederholung und dachtest, gut, jetzt geht er raus und dann lief das Spiel schon wieder und dann hast du erst angefangen zu begreifen, die haben sich das nicht angeguckt, sondern es wird einfach weitergehen. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren in der Verlängerung. Da war so das erste Mal so dieses, okay...
Irgendwas läuft hier falsch.
Vielleicht, irgendwas läuft hier doch falsch. Weil, um jetzt auch mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, es war ja nicht die erste richtig gute Aktion, sondern quasi nach dem 0-1. Und das gehört auch gleich zur Wahrheit dazu. Ich finde schon, dass Deutschland auch einige Fehler gemacht hat in dem Spiel. Will ich aber gleich erst drauf raus. Nach dem 0-1 war es für mich ein, also Klasseunterschied klingt immer hart, weil Spanien natürlich dann auch nicht mehr viel offensiv probiert hat. Aber wir hatten ja Chancen für 2, 3, 4 Tore. Und ey, das war offensiv richtig, richtig gut gegen... Die beste Defensive des Turniers, wenn du es so willst. Weil Spanien hat bis dato die beste Defensive des Turniers gestellt. Und gerade auch in der Verlängerung hatten wir, wie gesagt, Dinger, so Wirtz, der den einen liegen lässt, dann Füllkrug per Kopf, dann nochmal Wirtz aus der Distanz. Also wir hatten genug Chancen für die Tore. Weswegen ich eigentlich auch dachte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendeiner mal reingeht. Da war das dann so für mich der erste Knacks. Aber auch das kannst du ja der Mannschaft ja vorhalten. Für die Mannschaft war es kein Knacks, Mann. Die haben weitergespielt, haben weiterhin auf dieses zweite Tor gespielt und es halt leider nicht geschossen.
Ja, also... Ich muss halt wirklich auch einfach die Props aussprechen an auch da wieder an Julian Nagelsmann. So, dieses Gefühl, dass es passieren muss, ist auch den Wechseln geschuldet. So, du kassierst in der 51. Spielminute das 1-0 durch Dani Olmo. Gut gemacht, geil gespielt, Lücken erkannt, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ehre, wem Ehre gebührt, die Spanier haben es geil gemacht. So, die Spanier haben einfach richtig guten Fußball gespielt bis dahin.
Ey, bis zur 50. Minute fand ich sie auch einfach deutlich besser. Da muss ich sagen, fand ich uns ein bisschen mutlos und uns Spanien einfach... Also zielstrebiger, klarer und das Tor war geil rausgespielt. Kannst du nicht sagen, Mann.
Ja, absolut. Und Flick wollte ich gerade schon sagen. Nagelsmann in der Halbzeit sieht er, was nicht läuft, wechselt positionsgetreu. Andrich für Can, Wirtz für Sané, beide die Position ihres Vorredners übernommen und dann erstmal weiterspielen lassen. Dann Rückstand. Und wie mutig sind diese Wechsel in der 57. Raum für Mittelstädt für Raum, erstmal positionsgetreu, aber Füllkrug für Gündoğan, das ist ja schon, also die Offensivausrichtung war dann ja klar. Und dann geht's halt dann auch noch weiter in der 80. Minute. Du wechselst Müller ein für Jonathan Tah. So, damit gibst du halt wirklich jegliche Defensive auf und sagst, ganz ehrlich, scheiß drauf. Volle Offensive und Müller hat dieses Spiel belebt. Also Müller hat das richtig, richtig gut gemacht. Sich da zwischen den Ketten bewegt, mit seinen horizontalen und vertikalen Läufen, aber halt vor allem dadurch, dass er halt unorthodox mal auch einfach sich zwischen die Ketten bewegt und ein ganz, ganz anderes Spiel spielt als jeder, der da vorher irgendwie auf dem Feld war, war das unfassbar wertvoll für dieses Spiel. Auch da kann ich nicht in die Tiefenanalyse gehen, weil ich es halt noch nicht zu 100% gesehen habe. Aber Müller war einer von den Faktoren, warum es halt geklappt hat. Und wirklich Hats off to Julian Nagelsmann, der hat alles reingeworfen. Und du hast ihm angesehen, nein, wir verlieren das Ding heute nicht und wir wechseln mutig. Und der Mut wurde ja auch erstmal belohnt.
Also er hat alles reingeworfen, er hat richtig gewechselt. Aber zum Thema richtig wechseln gehört auch immer dazu, dass du vorher einen Fehler gemacht hast. Und das muss er sich ankreiden. Ich finde, sowohl Sané als auch Can... sind nicht aufgegangen. Und das ist dieses Pep Guardiola-Syndrom. Ich verstehe es nicht. Ich will mir nicht anmaßen, dass ich irgendwie ansatzweise so viel Ahnung vom Fußball hätte wie Julian Nagelsmann. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum man vor großen Spielen immer experimentieren muss.
Ja.
Warum denn Andrich und Groß trennen? Warum denn? Also Sané Wirtz kann ich sogar noch verstehen, aber auch da, man, Sané war gegen Dänemark nicht wirklich da und wird es auch nicht, dass du seine Verteidigung, ich habe es trotzdem nicht nachvollziehen können, und es hat mich genervt, es hat mich geärgert, weil ich will nicht sagen, dass er sich vercoacht hat, weil er hat es ja korrigiert nach 45 Minuten und da muss man sich halt, da muss man auch seinen Hut vorheben, weil er hat sich ja auch selber sofort eingestanden und hat sich dann irgendwie nicht zu wichtig genommen zu sagen, ey, ich sterbe jetzt mit meinem Plan, sondern ich merke, ich habe Scheiße gebaut und greife ein und trotzdem, Mann, es sind einfach 45 Minuten. Nichts gegen Emre Can, er hat für mich gewirkt wie ein Fremdkörper. Er hat irgendwie da nicht reingepasst. Für mich, ich habe mich wirklich nach Andrich gesehen und auch vorne von Sané. Man, das war auch leider wieder nicht sein Turnier. Ich weiß nicht, wie verletzt er gewesen ist. Die beiden Wechsel waren im Nachhinein einfach Müll. Ich weiß nicht, ob wir das Spiel in den ersten 45 Minuten gewinnen. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem musst du drüber reden, dass das leider die falschen Entscheidungen waren.
Ja, und man muss ja auch sagen, also die Wechsel kamen, 5 Minuten später haben wir einen kassiert. Ne? Also das ist ja auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass wir nicht wissen, wie es in der ersten Halbzeit ausgegangen wäre, aber in der Defensive ist nichts passiert. Ich bin auch trotzdem der festen Überzeugung, dass ein Emre Can in dieser Nationalmannschaft in diesem Jahr nichts verloren hat. So, seine Nachnominierung bleibt für mich nach wie vor ein pures Rätsel und dass er dann halt auch so viel Spielzeit bekommt. Ne? Weil ich kann mich noch sehr gut an unseren letzten Podcast vor der EM erinnern, wo du sagst, der wird nicht eine Minute bekommen und dann steht der im wichtigsten Spiel, im allerwichtigsten Spiel der letzten 10 Jahre, in der Startelf. So, werde ich nicht begreifen.
Und nochmal, ich sage nicht, dass wir wegen Can das Spiel verloren haben.
Nein,
bei weitem nicht. Aber für mich hat einfach, also ich habe es mir nicht erschlossen und für mich hat es dann auch das Spiel nicht erschlossen, was Can dieser Mannschaft mehr geben soll als Andrich.
Ja, unterschreibe ich zu 100%, weil ich es auch nicht nachvollziehen kann. Aber gut, ich bin trotzdem der Meinung, die Wechsel waren mutig und richtig und haben dann auch dazu geführt, dass Wirtz diese Bude macht und auch da wieder, also ich habe wirklich die krass geilen Szenen habe ich auch auf meiner Seite erlebt, ne? So, das ist
ja, das stimmt.
Auch schon nochmal was Wirtz direkt vor meinen Augen und dann setzt er da zum Schuss an und ich habe diesen Schuss einfach in Zeitlupe im Kopf. Also in dem Moment geht's natürlich innerhalb von einer Sekunde, aber so in der Nachbetrachtung, du hast diese Bilder einfach im Kopf in Slow-Mo. Der Flankenball, der dauert 5 Minuten, bis der bei Kimmich ankommt. Und wie Kimmich sich dann daraus löst, aber mit purem Willen hochsteigt und sich in diesen Ball schmeißt und den nur irgendwie reinbringen will. Ich habe seine Mimik genau im Kopf, weil der 5 Meter von mir weg war. Ich habe diesen Ball in die Mitte genau im Kopf. Ich sehe, wie Wirtz einmal kurz guckt und sich da nochmal versichert, okay, Weg zum Tor und dann der Ball ins lange Eck. Und dann betest du. Du betest wie noch nie, dass dieser Ball nicht vom Posten wieder rausspringt, sondern dann halt ins Tor. Und dann ist der Ball drin und ey, dann pure Ekstase. Also wirklich, die Bierbecher fliegen durch die Luft. Ich werde sofort von der Mauer runtergerissen und von 50 verschiedenen Menschen umarmt und einfach mit so viel Liebe überschüttet. So viele Leute, die da den größten Fußballmoment ihres Lebens erlebt haben. Mich eingeschlossen, definitiv. Also da kommt kein größerer Moment im Stadion drüber. Also und hatte ich ja auch schon hier auf Insta geschrieben, ne? Und einer, der dann da kommentiert, so, Wirtz Top 3 Fußballmomente aller Zeiten, ich lach mich schlapp. So, yo, Digga, weißt du eigentlich, was da passiert ist? Es ist das wichtigste Spiel in Deutschland seit 10 Jahren und du rettest dich in letzter Sekunde. Dieser Gesamtkontext dazu macht dieses Tor einfach nochmal so viel wertvoller. Also, ich werde darauf niemals klarkommen.
Ich weiß. Ich habe genau in derselben Kurve Endo! das 2-1 von Endo gesehen und das ist mein Top 1 Fußballmoment bis dato. Ja, ich stand nicht ganz so weit vorne wie
genau
du.
Genau da, wo ich stand, aber also in Luftlinienverlängerung.
Ja, nee, deswegen, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und trotzdem, und das ärgert mich schon wieder fast ein bisschen, natürlich habe ich mich krank gefreut bei diesem Tor, für mich war die Situation aber, und das war der Unterschied zu Endo war eine Ecke, der hat das Ding reingeköpft und ich wusste sofort, das Tor wird zählen, also bei einer Ecke kann nichts schief gehen. Ich habe mich gefreut, aber es war eben nicht diese super Ekstase, Freunde, weil ich habe auch sofort, ich habe es mit Tim und Dirk geguckt, ich habe sofort hingeguckt und dachte, fuck man, da war, weil es war ja schon eine relativ unübersichtliche Szene, ne? Irgendwie eine lange Flanke, ob der da vielleicht im Aus war, dann irgendwie die Rücklage, wie gesagt, auf der Leinwand, war der irgendwo nochmal an der Hand. Und das war bei mir leider sofort im Kopf drin. Mir war die Szene eben nicht zu klar. Weißt du, das war eine sehr, sehr unübersichtliche Szene und ich dachte, scheiße, bitte lass da einfach nichts im Hintergrund irgendwie gelaufen sein. Ich hasse mich für den Gedanken selbst, weil es eigentlich super schade ist, weil du in so einem Moment einfach nur eskalieren sollst. Ich habe ihn trotzdem nicht aus dem Kopf bekommen. Und hatte dann meine zweite kleine Freuphase, als das Ding dann gezählt hat. Aber natürlich, ich kann hundertprozentig nachvollziehen, wie sich das angefühlt haben muss. Vor allem auch einfach dann, es ist, vertraut uns, es ist ein maximaler Unterschied, wenn du einfach hinter diesem Tor stehst und quasi, es ist selbst ein Unterschied, wenn das Tor auf der anderen Seite gefallen wäre, weil dann nimmst du das anders wahr. Es passiert 5 Meter vor dir und das ist unfassbar.
Ja, also ich krieg jetzt schon wieder Gänsehose. Also das ist schon einfach unfassbar, was da halt echt passiert ist. Und ich werde das nicht begreifen, dass ich das erleben durfte und dass es halt trotzdem auch einfach das Paradebeispiel dafür ist, wie dicht Freud und Leid beieinander sitzen. So wie dicht der größte Fußballmoment vom schmerzhaftesten gefolgt wird. Weil, also, wie gesagt, ich stand ja auch in der Schusslinie, als Kukureya da dann seine Hand reinkriegt. Und da wunderst du dich dann schon, aber dann in dem Moment, als Merino da, und also wirklich, wir haben es gerade nur mal kurz angerissen, aber also das ist einer der krassesten Kopfbälle, die ich je gesehen habe. So wie er da im Spagat in der Luft steht. Also,
heftiges Tor.
Ja. Also klar, er wird nicht gedeckt.
Leider auch bodenlos verteidigt von Rüdiger. Auch das gehört zu so einer Szene immerhin dazu, aber es ist ein heftiges Tor, natürlich.
Ja. Also er schraubt sich da hoch und es sieht ja erstmal normal aus, aber dann diese Ausgleichsbewegung mit beiden Beinen, dass er da halt Super Mario Air Jordan-like in der Luft steht und den halt so perfekt platziert gegen die Laufrichtung. Keine Chance für Manuel Neuer. Rüdiger sackt sofort zu Boden und auch das sind Momente, ja, die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, Mann. So, das wird sich auf ewig in mein Herz einbrennen und es hinterlässt eine tiefe Narbe, weil, wie gesagt, ja, natürlich habe ich eine Minute gebraucht, um das zu verarbeiten, wusste aber auch, Leute, wir müssen jetzt nochmal alles geben und versucht's doch nochmal. Und ich kann's verstehen und die Gesichter waren so leer, da hatte keiner mehr Energie zu schreien. Und wir haben's dann trotzdem nochmal versucht und dann kommt nochmal diese Flanke und Füllkrug schraubt sich hoch, aber seiner geht dann halt 10 Zentimeter links am Pfosten vorbei.
Es ist für mich auch fast dieselbe Szene. Es ist für mich eine super, super ähnliche Chance und ich will jetzt nicht sagen, dass Füllkrug der schlechtere Spieler ist. Wahrscheinlich ist er der viel bessere Kopfballspieler als Moreno. Aber macht ihn halt in dem Moment nicht. Und das sind dann die berühmten Nuancen, die eben gefehlt haben. Aber auch das, wie gesagt, nochmal, es hat einfach nicht sein sollen an diesem Freitag. Die haben alles reingehauen, das ganze Surrounding hat gepasst. Es hat nicht sein sollen und dann kannst du auch nichts machen. Mein Gott, dann ist es einfach so und ich bin mittlerweile, ich werde es trotzdem gleich, ich bin glaube ich auch für die Spanier jetzt gleich. Weil die dieses Anti-Fußball, jetzt können wir gleich noch ein bisschen über die EM reden, dass Frankreich und England so im Halbfinale stehen, ist eine Frechheit. Ich hatte, also deswegen, genau, also ich habe jetzt, glaube ich, jetzt gerade entschieden, ich werde für Spanien sein, ich werde natürlich auch für die Holländer sein, weil England ist noch schlimmer als die Franzosen. Die Franzosen haben immerhin mal so ein bisschen Fußball gespielt, aber dann halt das Tor nicht getroffen. England macht ja wirklich gar nichts. Und deswegen, mir, die Spanier haben's, nochmal, das gehört ja auch dazu, wir haben gegen ein gutes Spanien, haben wir verloren und waren besser. Und davon kannst du dir nichts kaufen, aber das kannst du trotzdem mitnehmen für die Zukunft. Deswegen bin ich jetzt aber auch für heute Abend, bin gespannt. Also wenn ihr den Podcast hört, dann wird's wahrscheinlich schon entschieden sein. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, wie Frankreich das gegen diese Spanien gewinnen sollte.
Ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, Spanien wird das Turnier gewinnen und es bricht mein Herz, dass die Spanier das tun werden, aber so ist es.
Und dann bin ich auch, also ich will ja nicht schon wieder ins Wort fallen, aber dann bin ich gespannt, weil wir sagen jetzt gerade, Deutschland hat eine geile Future vor sich. Die Spanier sind jetzt auch nicht so alt aktuell, deswegen, das könnte noch ein Generationenduell werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann so ein Legendenduell werden, so dass die großen Spiele immer zwischen diesen beiden Truppen entschieden werden. Aber ganz ehrlich, bin ich auch bereit für, weil Spanien hat mir so viel Leid in meinem Leben zugefügt, ne? Also ich hatte es letzte Woche schon gesagt, 2008 das Finale, 2010 das Halbfinale, dieses 6-0 in einem unbedeutenden Freundschaftsspiel, dann ein 1-1 bei der Weltmeisterschaft und vor allem noch viel schlimmer das 1-1 danach, was die gegen Japan verkackt haben. Ich bin bereit, die Spanier jetzt in einem großen Spiel dann auch mal wieder wegzuwischen. Also gebt mir die Spanier normal. Nur weil die uns jetzt einmal besiegt haben, habe ich keine Angst mehr vor denen. Und das ist halt auch dieses Learning aus dem Spiel. Ein Gedanken, den ich gerade noch zum Füllkrug-Tor dazu bringen wollte. Genau das waren diese Nuancen, die das Spiel für Spanien entschieden haben. aber ich habe halt auch genau diesen Kopfball eine Woche vorher von Niklas Füllkrug gegen die Schweiz gesehen. In genau derselben Situation. Und da geht er rein. So, da, das ist halt wirklich genau dieselbe Flagge.
Hater würden halt sagen, dass wenn er ihn nicht macht, wir den einfachen Baum bekommen und dann wahrscheinlich Finale spielen. Aber das ist, wie gesagt, im Nachhinein.
Ja, er hat sich für den Falschen von zwei Wegen entschieden, aber boah, also wenn wir so ein Spiel im Finale kriegen, einerseits wäre es das geilste EM-Finale, was du jemals erleben könntest, aber andererseits ein Finale in der 119. zu verlieren, da weiß ich nicht, ob ich das verkraften würde. Also, und das war halt auch hinterher immer wieder so ein Thema, ne? So, wäre es einfacher zu verkraften gewesen, wenn du dich halt einfach 5-0 aus dem Stadion spülen lässt und ein scheiß Spiel erlebst. Ja, es wäre einfacher zu verkraften gewesen, aber will ich's haben? Auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch wieder dieses Learning, was ich auch heute noch so unterschreibe. Das ist das schönste Kompliment, das wir dieser Mannschaft machen können, dass es heute noch wehtut. Dass wir heute noch leiden. Dass wir heute auch immer noch was spüren, weil wie egal war es nach 2020 und nach 2022, dass du da ausgeschieden bist. Du hast nichts anderes mehr erwartet, Mann. So, auch nach der schlechten WM 2018 schon, weil es ja auch wirklich einfach schlecht war. Wir hatten einen guten Moment und das war Toni Kroos, vor dem wir uns gleich übrigens auch nochmal verneigen müssen. Aber ja, so, das ist halt so dieses Learning. Wir fühlen wieder mit der Nationalmannschaft und das ist unfassbar viel wert. Und da liegt ein bisschen Positivität in dieser Trauer und damit können wir von mir aus Deutschland auch zumachen.
Machen wir hiermit zu. Was willst du noch, weil du gerade Toni angesprochen hast, was willst du ihm noch eine Huldigung mitgeben?
100%, weil also das muss es auch einfach sein. Er ist unübertrieben Top 5 Deutschlands Spieler aller Zeiten.
Für mich sogar Top 3.
Ja, er wird... Also. Er wird halt in eine Riege aufgenommen mit Franz Beckenbauer, mit Lothar Matthäus, mit Gerd Müller und dann kommt Toni Kroos. So, da ist
ja,
halt.
Ich habe ihn wahrscheinlich sogar vor Gerd Müller, aber ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber genau, das ist für mich die Riege. Ja.
Und wer kommt in die Top 5? Neuer oder Lahm?
Also keiner von beiden.
Echt? Oh, für mich Neuer. Für mich tatsächlich.
Ja, gut, Neuer ist, ja, aber das ist, ja, die, aber es gab auch, wie gesagt, gab schon andere sehr, sehr gute Torhüter. Aber ich will jetzt nicht anfangen über die Top 5 deutsche Fußballer auf Alltime. Wir sind uns einig, dass Toni da für mich Top 3 ist und für dich wegen mir Top 4. Und ja, war sehr, sehr wichtig, dass er zurückgekommen ist.
Das war für mich nur die Riege, das war keine Abstufung. Also das wird einigen älteren Fußballliebhabern nicht gefallen, auf welche Stelle ich Toni stelle, aber für mich ist er schon, ja, mindestens mal Top 2, um es so zu formulieren. Ich halte ihn für einen der fähigsten, der diesen Ball je berührt hat. Und das wichtigste Learning, Uli Hoeneß kommt nicht in die Top 5. Und Uli Hoeneß geht da wirklich als schlechtest alternder Take aller Zeiten damit rein, dass dieser Toni Kroos nichts im modernen Fußball verloren hat. Und das zeigt ja auch so ein bisschen das Gentleman Standing des Toni Kroos, dass der sich dazu nie geäußert hat, dass der nie gesagt hat, ja, Uli soll mal seine Klappe halten, sondern der hat die Antworten auf den Platz gegeben. Der hat 6 Champions League-Titel gewonnen, der ist Weltmeister geworden, der ist zurückgekommen und hat diese Nationalmannschaft wieder belebt und war ein Teil dieses märchenhaften Sommers und hat eine der größten Karrieren aller Zeiten hingelegt, ist eine Legende des größten Clubs auf diesem Planeten geworden. Und da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Toni, du warst der Grund, warum ich mich damals vom FC Bayern abgewandt habe. Ich war als Kind Bayern-Fan, aber als Toni so vom Hof gejagt wurde, habe ich gesagt, nein, so geht ihr mit meinem Lieblingsspieler nicht um und fand das gottlos scheiße. Muss auch einfach sagen, er wird für mich die ewige Lichtgestalt dieser goldenen Generation der Deutschen bleiben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn habe erleben dürfen. Und meiner Meinung nach gehört er wirklich in die Reihe der Größten. Und sollte es jemals eine deutsche Hall of Fame des Fußballs geben, Toni auf die 1.
Auf die 2. Franz Beckenbauer auf die 1. Aber das sind am Ende Nuancen. Und ja, vielleicht nicht mehr so viele.
Wir gucken mal, was Toni mit seiner Legacy noch macht, weil Franz hat sich ja vor allem nach seiner Karriere dann noch aufgeschwungen.
Das stimmt, ja. Wobei ich weiß nicht, ob Toni Kroos jetzt der große Trainer wird. Und kleiner Tipp am Rande, nie so viel bei Lanz und Precht im Podcast abhängen und sich dann irgendwelche Aussagen im Mund verdrehen lassen. Das wäre auch noch gut. Hast du mitbekommen?
Ist das passiert?
Na, Toni hat halt so ein bisschen... Eigentlich passt jetzt hier nicht rein, weil ich will da, also hat halt gesagt, dass er, glaube ich, bleibt ja auf jeden Fall in Spanien und hat gesagt, dass er seine Tochter nachts um 23 Uhr lieber in Spanien draußen rumlassen würde, als in Deutschland, hat sich so ein bisschen über Migration und so unterhalten, was natürlich ein Brandherd-Thema in Deutschland ist, wo du dich auch sehr schnell einfach falsch äußern kannst. Deswegen, also, wir wissen alle, dass Toni Kroos, glaube ich, das Herz am rechten Fleck hat. Das waren ein, zwei Äußerungen, die dann auch aus dem Kontext gezogen worden sind, finde ich. Ich habe mir tatsächlich auch mal die Mühe gemacht, reinzuhören in den Podcast. Ich finde schon, dass man seine Grundintention da versteht. Und mein Gott, ist jetzt eben einer, der eben jetzt auch lange in Spanien gelebt hat und dann, glaube ich, auch viel hier in Deutschland einfach von außen nur mitbekommen hat. Aber also, er wurde auch nicht gecancelt, ist auch alles gut. Es gab ein, zwei, die sich da natürlich dann draufgeschmissen haben und gesagt, ja, so einer ist jetzt hier plötzlich Nationalheld. Aber nochmal, ich will eigentlich gar keine Bühne dem irgendwie bieten. Ja. Der hat ein, zwei, also Aussagen, die einfach aus dem Kontext gerissen worden sind. Jeder, der sich ein bisschen eher mit der Thematik befasst hat, der weiß, dass Toni eigentlich ein guter ist. Und damit sollte man das Ding auch zumachen.
Ja, eindeutig. Wir verneigen uns vor ihm und sollte er mal einen Podcast suchen, wo er abhängen kann. Er ist herzlich eingeladen. Also Toni, bei uns wirst du gehuldigt und kriegst auch die Lobpreisung, die du verdient hast. Wir nutzen dann 90 Minuten, um uns gute Fragen zu überlegen. Aber das steht unter einem anderen Stern. Ja, lass noch ein bisschen EM talken. Und ganz ehrlich, jeder, der jetzt hier irgendwie Beachvolleyball hören will oder sowas, nächste Woche hier beim frisch geschwebelten Kölsch kriegt er wieder auch ein bisschen Beachvolleyball, Rückblick Heidelberg, Vorausblick München, das machen wir alles dann, aber bis dahin ist jetzt gerade einfach letzte Chance, mitten während der EM nochmal darüber zu schnacken. Und ja, du hast ja gerade das Thema so ein bisschen schon aufgemacht, wen supportet man jetzt? Ganz klar Holland auf die Eins. Also ich glaube und hoffe, dass wir die Revanche vom WM-Finale 2010 erleben. Und dass Xavi Simons Arjen Robbens Erbe antritt und er den Ball dann an Casillas/Unai Simon vorbeilegt und nicht an ihm scheitert.
Ja, das ist auch das Finale, was ich möchte. Also Spanien gegen Holland, damit könnte ich leben und dann am Ende die Holländer, die sind... Also wenn du mir vor der EM gesagt hättest, Holland gewinnt, ich kann mich an das Video von Calcio Berlin erinnern. Ich glaube, da hatten ein Drittel auf jeden Fall Holland als denjenigen, der so ein bisschen patzt. Als den großen Verlierer, das ist schon mal schief gegangen.
Muss einer auch sagen, hat hier im Podcast übrigens Holland als Dark Horse betitelt, ne? Weil die ein gutes Turnier spielen werden. Just saying.
Für mich gehört schon auch wieder der Baum dazu, deswegen bin ich sehr gespannt. Aber jetzt kommen halt die Engländer. Nein, natürlich, Halbfinale spricht für sich. Und die Engländer im Halbfinale sind für mich auch das beste Los, was du kriegen kannst, weil die hätten natürlich auch gegen die Schweiz rausfliegen müssen. Die Pisser haben aber aus irgendwelchen Gründen. Wir haben aus irgendwelchen Gründen plötzlich Elfmeterschießen gewonnen, deswegen, ich glaube, dass Holland da eine gute Chance hat, durchzugehen. Aber gegen Spanien müssten sie eigentlich verlieren. Aber wahrscheinlich kommt es am Ende eh wieder ganz anders und wenn Frankreich gegen England im Finale spielt, dann werde ich es mir nicht angucken. So, habe ich jetzt hier mitgesagt.
Ich werde es mir natürlich angucken, weil es am Ende ein EM-Finale, aber es wäre das hässlichste EM-Finale, was diese Europameisterschaft bekommen könnte. Es gibt eine 25%ige Chance, dass genau das Ding passiert, so, weil im Endeffekt, so ab jetzt kann halt alles passieren. So, du kannst jetzt, also natürlich kannst du trotzdem noch über Favoritenrollen sprechen und natürlich sind die Spanier qua Spielerlebnis bislang die favorisiertere Mannschaft, weil sie den besseren Fußball gespielt haben. Ey, aber unterschätzt halt mal diese Franzosen nicht, ne? Also jeder sieht halt gerade an dieser Stelle, Frankreich, gut, also das jetzt zu analysieren, wenn wir rauskommen, dann ist es sowieso noch eine Stunde, bis ihr überhaupt an der Stelle angelangt seid und dann spielen sie schon, deswegen ist egal. aber halt trotzdem, ne? So, Frankreich spielt ja ein trotzdem feldüberlegenes Turnier. So, die sind ja die ganze Zeit am Ball und erarbeiten sich ja die ganze Zeit Torchancen. Bislang wollte er halt nur nicht rein und Kylian Mbappé in großen Spielen, dass der performt, das hat der im WM-Finale gezeigt. Und da war der nochmal 2 Jahre jünger. Oder, ich glaube, ja doch, 2 Jahre lang liegen dazwischen. Deswegen, der ist auch schon in der Lage, große Spiele zu entscheiden. Und also ich sehe das nicht als Selbstläufer an, dass Spanien da durchkommt. rein aus Storytelling-Sicht hätten sie es verdient und würde ich mir für sie auch, ja, ich würde es mir nicht für sie wünschen, aber ich würde es ihnen, also sie hätten es verdient, Punkt. Wir reden nicht über wünschen oder gönnen. Ja, aber die Franzosen, das ist es wirklich nicht, was die bislang spielen und über England brauchen wir halt gar nicht erst anfangen.
Weißt du, was es auch nicht ist? Die Schiedsrichteransetzung fürs zweite Halbfinale. Dass die UEFA wirklich denkt, Felix Zweier wäre eine sehr, sehr gute Wahl für das Spiel England gegen Holland, das, ja. Also ich weiß nicht, für diejenigen, die im Twitter-Game drin sind, Manu Gräfe und Felix Zweier sind ja nicht die größten Freunde und Manu Gräfe hat sich natürlich mal wieder echauffiert über diese Ansetzung, aber ich verstehe sie auch ehrlich gesagt nicht. Da ist so viel Druck auf dem Ding. Also schon mal vorneweg, es ist einfach ein EM-Halbfinale. Natürlich ist das ein Riesenspiel, aber guck mal, wie viele Storylines da noch mit sind. Und ich will jetzt gar nicht wieder anfangen mit der ganzen Heuzer-Debatte und warum Zweier generell kritisch gesehen wird und auch, einfach mal ehrlich zu sein, der hat keine gute Bundesliga-Saison gepfiffen. Ich kann dir sofort 5 Spiele aufzählen, wo ich zumindest 2 Jahre nicht gut gefunden habe. Und das können viele.
Du kannst 5 aus deiner Brille sagen. Und da kommen noch ein paar andere Fans von anderen Vereinen drauf, die ebenfalls nicht zwingend ein gutes Haar an ihm lassen.
Aber dass du jetzt wirklich hingehst und ihm zum einen das England-Spiel gibst, nachdem ein englischer Schiedsrichter zumindest im Blick von vielen Deutschland verpfiffen hat, schwierig. Und dann eben auch noch mit dieser Storyline Jude Bellingham und Felix Zweier, so wie kannst du einem Spieler, Schiri so ein großes Spiel geben, der schon mal Geld angenommen hat. Ey, da ist so viel Explosionspotenzial dabei, deswegen, also, es ist fast schon so ein bisschen sarkastisch, dass man sich da drauf freut, aber ich glaube, das kann morgen ganz schön knallen, wenn da irgendwie was Strittiges kommt.
Also ich halte Zweier trotzdem für einen so professionellen Schiedsrichter, dass er das Spiel angehen wird, wie jedes andere
natürlich.
Auch.
Ach natürlich, das will ich ihm gar nicht.
Genug.
Der wird das also, so angehen, aber am Ende, wenn du, Bengt, stell dir nur vor, es gibt eine Elfmeter 50-50 Handentscheidung. Also ich will gar nicht sagen, dass es sofort in seinem Kopf ist, das glaube ich auch gar nicht, sondern da ist er Profi genug, der wird sich einfach abschotten und seine Entscheidung treffen.
Aber
also stell dir doch einfach mal vor, wollte gerade sagen, stell dir doch einfach mal vor, er entscheidet eine 50-50 Handentscheidung gegen England. Denn also das Internet wird ja brennen.
Ja, das Internet wird brennen, Jude Bellingham wird instant rot kriegen, weil er ihn aufs Tiefste beleidigen wird und im Hintergrund hätte ich ganz gerne vom Stadion-DJ dann abgespielt den Street Fighter-Sound Jude Bellingham versus Felix Zweier, Round 2. Fight! Es ist natürlich wird es dann auch irgendwann wieder losgehen. Es gibt auf jeden Fall Ansetzungen, die mit mehr Bedacht passiert sind. Aber mein Gott, so ist es jetzt nun und das ist halt ein Nebenkriegsschauplatz, der jetzt aufgemacht wurde. Ich bin sehr gespannt und freue mich einfach auf Bellinghams Interviews danach. Vor allem halt auf dem Trip, auf dem Bellingham gerade unterwegs ist, ne? So auf diesem Ich bin der Geilste und ich habe immer recht und seine Matchaktionen geben ihm ja auch recht in dem, was er tut. So er redet nicht nur darüber, dass er gerade der geilste Ficker ist, sondern er zeigt halt auch, dass er der geilste Ficker ist und ich weiß, ist eine exklusivere Meinung von mir, aber ich finde, dann lass ihn halt reden. So, der hat eine krass geile Saison bei Real Madrid gespielt und ist jetzt einer der Hoffnungsträger dieser englischen Generation. So, ja, mein Gott, dann hat er sich auch verdient, sich da an die Eier zu packen. Ob man das jetzt machen muss, ist die andere Sache. Aber es ist halt diese Attitude auf dem Feld, die vielen Menschen halt einfach auch immer fehlt. Ne? So, das ist das, worüber sich immer beschwert wird, dass da halt keine Typen sind. Bei Bellingham kommt diese Phase halt zu früh. So, bei Bellingham kommt sie halt bei ihm mit Anfang 20 und nicht wie bei Ibra, wo er sich dann schon über 10 Jahre erarbeitet hat. Oder bei Cristiano Ronaldo, der dann irgendwann auch gemerkt hat, dass er da schon auch ein heftiger Typ ist. So, ja, aber mein Gott, also so ist halt die moderne Welt. Man kann sie lieben oder man kann sie hassen. Man muss es nicht mögen, aber man muss akzeptieren, dass es so ist. Und da finde ich es vollkommen in Ordnung. Und ich finde diesen Jude Bellingham auch nach wie vor geil und ich weiß, dass das eine Meinung ist, die nicht viele teilen, aber ist okay für mich. So, das ist, aber da bin ich dann sehr gespannt, wie und ob er in diesem Halbfinale nochmal auftrumpfen kann, aber ich freue mich drauf und auch wenn mir das deutsche Herz blutet, werde ich natürlich trotzdem weiter EM gucken. Und du wirst das mit deinen Jungs machen, da musst du jetzt gleich hin, von daher cutten wir es doch an dieser Stelle.
Machen wir so, gut. Ich werde mich in die Stadt begeben, mal gucken. Ich bin wirklich mal gespannt, wie voll und vor allem also was so das Stimmungsbild denn jetzt ist. Weil, also Spanien, ja, das gehört ja auch dazu. Spanien kommt jetzt nicht mit der, mit der großen Fanmasse. Ich weiß nicht, wie es mit den Franzosen in Stuttgart bestellt ist. Die Holländer werden wieder eine sehr, sehr gute Zeit haben. Ja, die Engländer sind halt Assis. Und dann, aber freue mich jetzt. Also ich bin mal gespannt. Vor allem Wetter ist jetzt wirklich, es ist das perfekte Public Viewing Wetter. Wahrscheinlich in der Stadt, ja, wird es noch so 1-2 Grad zu warm sein. Aber du gehst so raus, kurze Hose, kurzes T-Shirt und dann einfach so, dass du dir keine Gedanken machen musst, aber es ist auch nicht zu heiß, wenn du irgendwie mit vielen Menschen jetzt zusammenstehst. Deswegen, ja, lass den Deckel drauf machen und los.
So machen wir es entsprechend. Euch noch eine geile letzte EM-Woche. Genießt sie, weil auch wenn es gerade wehtut, so schön wie jetzt wird es echt lange nicht mehr. Und damit machen wir es zu. Viel Spaß. Wir hören uns. Ciao, ciao.